Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die meisten Anwendungen werden sogenannte Hybrid-Anwendungen sein, bei denen ein Teil der Berechnungen klassisch und ein Teil auf dem Quantencomputer durchgeführt wird.
Das prognostiziert Yuval Bogar vom Quantencomputerhersteller Quera. Nicht nur die allerinnovativsten und bestens ausgerüsteten IT-Forschungslabors der Weltspitze setzen auf die neuen Möglichkeiten, die ihnen Quantencomputer versprechen. Auch Hochleistungsrechenzentren rund um den Globus möchten gerne diese Technologie erschließen und setzen auf Hybridanwendungen. Wie verändert sich dadurch die Landschaft der Hochleistungsrechenzentren, Peter Wechering?
Naja, der Alltag verändert sich, denn Hochleistungsrechnen, Supercomputing, das wird demnächst wirklich zur alltäglichen Anwendung in den Rechenzentren gehören. Und die Verteilung von Rechenaufgaben auf traditionelle Supercomputer einerseits und Quantenrechner andererseits macht im Augenblick vor allen Dingen eben beim maschinellen Lernen erhebliche Fortschritte. Große Sprachmodelle lassen sich so viel schneller rechnen, als die bisherige Verteilung das ermöglicht, wenn die zwischen Zentralprozessoren und Grafikprozessoren sozusagen die Rechenaufgaben dafür aufteilen. Allerdings ist die leichte Handhabbarkeit der eingesetzten Quantencomputer dabei dann auch wichtig. Also Betrieb bei Zimmertemperatur, Bauteile, die mit dem Rauschen der Quantenprozessoren zurechtkommen, automatisierte Fehlerkorrektur. Das sind so die Anforderungen, die eben an solch einen Hybridbetrieb gestellt werden. Und wettbewerbsentscheidend in Sachen künstlicher Intelligenz ist da übrigens die geschickte Verteilung der einzelnen Rechenaufgaben in diesem Hybridbetrieb. Und damit beschäftigen sich zwar einige Wissenschaftler hierzulande, die international sogar führend sind, wenn man mal deren Konferenzauftritte sich anschaut, aber wir haben es hierzulande noch nicht geschafft, daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Anders etwa als in Japan und in den USA.
Regelrecht gefeiert werden ja in diesem Jahr Quantencomputer auf der Basis sogenannter neutraler Atome. Die Expertinnen und Experten versprechen sich davon enorme Skalierbarkeit. Wir haben uns mit zwei Profis aus diesem Bereich über Entwicklung und Einsatz dieser Quantencomputer neuen Typs unterhalten.
Anwender wollen eine einfache Programmierung. Außerdem legen sie Wert auf Skalierbarkeit ihrer Programme. Und mit Skalierbarkeit meine ich, dass sie ihren Code so schreiben wollen, dass er auch in Zukunft noch nutzbar ist. Ändert sich die Hardware, möchte man nicht die gesamte Software ändern müssen.
Erläutert Simon Fried vom Softwareentwickler und Quantencomputing-Dienstleister Classic die Anforderung an künftige Rechenzentren. Vor allen Dingen bei der Anwendungsentwicklung im Bereich maschinelles Lernen wollen die Kunden ihre bisherigen Algorithmen weiterverwenden können. Drei Anwendungsbereiche stechen dabei besonders hervor, betont Yuval Bogar vom Quantencomputerhersteller Quera.
Ein Bereich ist die Simulation von Materialeigenschaften oder anderen Dingen. Ein anderer ist das maschinelle Lernen. So haben wir mit Merck in Darmstadt maschinelles Lernen auf Quantencomputern zur Analyse der Ergebnisse von klinischen Studien eingesetzt. Die Ergebnisse waren besser als mit klassischem maschinellem Lernen. Und der dritte Punkt ist Optimierung. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Hersteller von Elektrofahrzeugen zusammen, um die Standorte für Ladestationen zu optimieren. Die Bereiche sind also Simulation, maschinelles Lernen und Optimierung.
Und dabei setzen immer mehr Rechenzentren auf Quantencomputer auf Basis neutraler Atome. Das Massachusetts Institute of Technology hat dazu einen eigenen Forschungsbereich aufgelegt. Mit dabei ist auch die in Boston ansässige Quera Computing. Um den Ansatz der Arbeit mit neutralen Atomen zu erklären, greift Yuval Bogar gern zu einem Bild.
In neutralen Atomen sind die Qubits, die Quantenbits, einzelne Atome. Jedes Qubit ist ein Atom. Wir verwenden Rubidium-Atome, ein Element im Periodensystem. Wenn Sie diese Filme gesehen haben, in denen es um einen Banktresor geht, der mit Laserstrahlen von oben gesichert wird und der Dieb versucht, zwischen den Laserstrahlen hindurchzukommen, wir machen etwas ganz Ähnliches, nur viel, viel kleiner.
Diese Atome werden mit Laserstrahlen bearbeitet, um Rechenoperationen vornehmen zu können. Klingt kompliziert, ist es auch, meint Yuval Bogar, aber das Ergebnis sei sehr überzeugend.
Wir haben ein Bündel von Laserstrahlen. Jeder Strahl hält ein einzelnes Atom. Und wenn sich die Strahlen bewegen, bewegen sich auch die Atome. Sind die Atome weit voneinander entfernt, sind sie indifferent zueinander. Sind sie nah beieinander, können wir sie interagieren lassen und Berechnungen durchführen. Die Berechnung in unserem Computer läuft so ab, dass wir verschiedene Atome an verschiedene Orte bewegen. Wir richten einen Laserstrahl auf sie, um die Berechnung durchzuführen. Am Ende des Prozesses machen wir sozusagen ein Foto von den Atomen und sehen dann, in welchem Zustand sie sich befinden. Das ist das Ergebnis der Berechnung.
Und diese Berechnungen können mit großer Geschwindigkeit erfolgen. Je mehr Atome so bearbeitet werden können, umso mehr Quantenbits kommen für die anstehenden Berechnungen zum Einsatz. Das ist insbesondere beim maschinellen Lernen von entscheidender Bedeutung. Wenn mehrere Trilliarden Berechnungen anstehen, damit generative künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen und präsentieren kann.
Ja, als Anwendungsbeispiel wird hier immer das maschinelle Lernen genannt, auch die generative künstliche Intelligenz. Was können denn Quantencomputer hier bringen, Peter?
Ja, am einfachsten kann man das wahrscheinlich am Beispiel eines Bildes, also wenn eine KI ein Bild generieren soll, erklären. Und wenn ich da etwa der generativen künstlichen Intelligenz sage, erstell mal ein Bild von Peter Welchering, der sitzt an einem Schreibtisch, dann muss eben diese KI auf Fotos von Peter Welchering zugreifen können. Sie muss wissen, wie er aussieht. Der Rest, die Schreibtischumgebung, all solche Sachen, das hat sie schon in ihrer Wissensbasis. Und mit diesen Daten ausgestattet, berechnet sie nun Bildpixel für Bildpixel. Und jeder Pixel hat dabei bis zu 256 unterschiedliche Farbwerte. Also muss mittels Wahrscheinlichkeitsrechnung nach den vorgegebenen Kriterien eben berechnet werden, welchen Farbwert der nächste Pixel denn wohl mit welch hoher Wahrscheinlichkeit hat. Und bei etwa 8 Millionen Pixeln eines solchen Bildes müssen also für jeden Pixelwert berechnet werden 256 hoch 8 Millionen. 256 hoch 8 Millionen, das heißt 256 mal 256 mal 256 und das 8 Millionen Mal, und zwar pro Pixel, für einen Pixel. Das Bild hat aber 8 Millionen davon. Im Kontrollnetzwerk muss dann diese Wahrscheinlichkeit überprüft werden. Und bei einem Quantencomputer wird diese Rechenoperation wie bei einem herkömmlichen Computer so aufgeführt, dass eine Bitreihe genommen wird und mit einer zweiten Bitreihe addiert wird, und zwar so lange, bis die Berechnung abgeschlossen ist. Aber bei einem Quantencomputer kann jetzt anders als bei einem herkömmlichen konventionellen jedes Quantenbit der Quantenbitreihe nicht nur den Wert 0 und 1 haben, wie eben bei normalen Computern, sondern jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Die Experten, die sprechen hier von Superposition. Und weil jedes Quantenbit aber jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann, kann jede Quantenbitreihe auch eine riesige Menge an Daten enthalten. Bei einem Quantencomputer von 20 Quantenbits beispielsweise entspricht eine solche Reihe dann 16 Megabyte herkömmlicher Computer, also 2 hoch 20. Bei 53 Quantenbits, da sind wir im Augenblick auch schon in vielen Bereichen, können über eine Billiarde Bitzustände gleichzeitig berechnet werden, eben 2 hoch 53 nämlich.
Ja, da schwirren einem die Zahlen nur so um die Ohren, wenn es um ein Bild geht und um die Pixel, aus denen dieses Bild besteht. Wie sieht's denn bei Texten aus, etwa wenn ein Gerichtsurteil mit maschinellem Lernen geschrieben werden soll?
Ja, dann kommen noch einige Operationen dazu. Denn die Wissensbasis dafür, die muss ja beispielsweise ausgewertet werden. Die einzelnen Aussagen, die müssen verstanden werden. Und um das hinzukriegen, da werden dann Vokabellisten erstellt, Satzmuster müssen analysiert werden. Ein Grammatikmodul etwa ist dann für die korrekte Bildung von Sätzen zuständig. Und mit Wortmatrizen werden die Werte der Worte für die Vokabellisten erstellt. Für jedes Wort ein Vektor, für jede Wortbedeutung ein Vektor. Da kommen dann schnell bei der Berechnung etwa eines Urteils viele Milliarden Vektoren zusammen, die berechnet werden müssen. Und diese Berechnungen, die werden dann in den Hybridrechenzentren sozusagen an einen Quantencomputer delegiert, weil der das schneller kann.
Wie sieht das denn beim Rechnen mit einem neuronalen Netz, mit, sagen wir, vielen tausend Neuronenschichten aus? Da müssen ja Entscheidungen für jede Synapse eines solchen neuronalen Netzes getroffen werden. Wo werden die getroffen? In solchen Hybridrechenzentren?
Ja, darüber wird kräftig diskutiert gerade. Ich habe mir mal ein Modell angeschaut, das sah so aus, dass das Modell für das neuronale Netz auf einem herkömmlichen Supercomputer liegt. Und von dort werden dann etwa solche Berechnungen für Pixelwahrscheinlichkeiten oder Vektorenberechnungen für Wörter an den Quantencomputer delegiert. Der schickt diese Rechenergebnisse zurück und dort werden die dann auf dem konventionellen Supercomputer im Rahmen des vorliegenden Modells zusammengesetzt. Und dann gibt dieser herkömmliche Supercomputer die Entscheidung aus. Also ein Bild, ein ganzes Video, einen Text, eine Risikoberechnung, Ergebnisse einer Optimierungsberechnung etwa auch, was auch immer, was gerade Aufgabe war. Und das sind eben so die Überlegungen, mit denen im Augenblick in den Aufbau solcher Hybridrechenzentren gegangen wird. Und das lässt eigentlich auf ganz spannende Ergebnisse hoffen.
Hybride Rechenzentren aus Quantencomputern und Standardcomputern sollen die künstliche Intelligenz beschleunigen, das berichtete Peter Welchring. Dankeschön.